Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wie wir in Zukunft arbeiten wollen, das ist doch die Frage in unserem Sachbuchmagazin. Und diese Frage, die stellt sich natürlich für jeden Menschen anders. Eins würden aber wahrscheinlich alle antworten, nämlich, dass sie angstfrei arbeiten wollen. Also ohne Mobbing, ohne dumme Kommentare unter der Gürtellinie und ohne Diskriminierung. Und das ist jetzt vielleicht für die Mehrheit der Menschen sowieso möglicherweise gar kein alltägliches Problem, aber das kann ganz anders aussehen, wenn sie aus der sogenannten Norm fallen. Matthias Herzberg, der hat ein Buch darüber geschrieben, wie es ist, als schwuler Mann Karriere zu machen. Er ist Kommunikationstrainer, er coacht Führungskräfte und er versteckt sich dabei schon lange nicht mehr, aber das war, glaube ich, ein langer Weg, so lese ich das zumindest in seinem Buch. Dieses Buch, das heißt Andersrum in die Chefetage, queer Karriere machen in der Männerwirtschaft. Hallo, Herr Herzberg.
Ich grüße Sie, Herr Rapphansel.
Ja, wenn Sie sich heute bei einem dieser Coachings, die Sie geben, in der ersten Kennenlernrunde vorstellen, da nehmen Sie kein Blatt mehr vor den Mund, oder? Mit was für einem Satz stellen Sie sich da normalerweise vor?
Ich lebe mit Mann und Hund in Köln. Das ist der Satz.
Und was für Reaktionen hören Sie da?
Also das Erste, was jetzt gerade mal sehr spannend ist und auch direkt das Problem aufzeigt, ist, dass es überhaupt zu dieser Frage kommt. Weil, also ich frage jetzt einfach mal so, stellen Sie sich mal eine heterosexuelle Frau vor, die in einem Seminar im Rahmen der Vorstellungsrunde sagt, ich lebe mit meinem Mann und unseren drei Kindern in Frankfurt, die würde doch niemals gefragt werden, welche Reaktionen sie auf diese Vorstellung bei einer Fortbildung erntet. Also damit sind wir schon mitten im Thema.
Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass manche, die das jetzt gerade gehört haben, diesen ersten Satz von Ihnen, sich gedacht haben, ach ja, typisch schwul, man muss doch nicht immer über die eigene Sexualität reden. Muss man doch.
So, mittlerweile leben wir in einer Zeit, wo das eigentlich so offen nicht mehr geäußert wird. Ich habe auch Kolleginnen und Kollegen, die auch veröffentlichen, die jetzt auch dann Bücher schreiben zu diesem Thema und sagen, na, wir leben eigentlich mit einer Form von neuer Queerfeindlichkeit, nämlich dass das alles unter dem Deckmantel von PC, also Political Correctness, läuft. Insofern ernte ich da keine ja offenen queerfeindlichen Reaktionen, wenn ich mich so vorstelle, sondern ich sehe dann gelegentlich, dass mein Blick zu Boden geht, andere Leute weichen meinem Blick dann aus. Oft kommt da aber auch einfach gar nichts. Also man schaut in den Raum oder mich auch an und da ist eigentlich keine Reaktion merklicher zu sehen.
Nicht zu sehen. Und Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass es eigentlich ein heterosexueller Irrtum ist, dass Sex und Sexualität kein Thema in deutschen Unternehmen sei, sondern reine Privatsache. Also die heterosexuellen Herrenwitze beim Smalltalk sind ja auch an der Tagesordnung.
Ja, das ist natürlich so. Und was gerne mal ein bisschen durcheinander gebracht wird, und deswegen bin ich da auch immer für Differenzierung und nochmal für eine Erläuterung. Es gibt natürlich den Unterschied zwischen Sexualität und sexueller Orientierung. Und natürlich ist es vielleicht so, dass sexuelle Vorlieben am Arbeitsplatz nichts verloren haben oder da vielleicht nicht besprochen werden. Das würde ich jetzt auch so sehen. Aber die sexuelle Orientierung, die ist doch Teil meiner Persönlichkeit, das ist doch Teil meines Lebensentwurfs und die ist übrigens am Arbeitsplatz bei den Heterosexuellen an der Tagesordnung. Also es wird berichtet vom letzten Wochenende, vom letzten Urlaub. Also da fragt sich doch auch niemand, ist es jetzt okay, dass ich darüber rede und eigentlich outen sich die Heterosexuellen tagesaktuell. Es wird noch nicht zum Thema.
Und wie läuft das zu der Zeit, als Sie selber sich noch nicht geoutet haben auf Arbeit? Wie redet man dann, wenn man vom letzten Wochenende berichtet?
Ja, ich habe auch viele Jahre rumgedruckst. Man muss nicht unbedingt lügen. Also ich habe auch lange Zeit es einfach verheimlicht, dass ich mit einem Mann zusammenlebe, habe es einfach nicht erzählt. Und immer wenn die Fragen dann kamen, wie war dein Wochenende, habe ich eben von meiner besseren Hälfte gesprochen zum Beispiel. Das ist aber natürlich auf Dauer wahnsinnig anstrengend. Also Dinge eben
und ein bisschen
zu verbergen,
kauzig, ne?
Nicht mitzuteilen. Ja, total, weil sie kommen ja nicht richtig raus aus der Deckung. Also die Leute fragen sich die ganze Zeit, meine Güte, wie lebten wir? Warum redet der immer so verklausuliert? Und kauzig trifft es ganz gut.
Trotzdem, das Wort habe ich auch aus Ihrem Buch geklaut, Sie nennen das selber kauzig. Trotzdem lebt ja ein ordentlicher Teil der queeren Menschen genauso. Sie zitieren eine DIW-Umfrage aus dem Jahr 2020. Ein Drittel aller queeren Menschen sind demnach im Job ungeoutet oder Leben verdeckt. Und dafür gibt es ja auch gute Gründe. In Ihrem Buch schildern Sie viele Geschichten von Männern, mit denen Sie sich unterhalten haben, die Sie interviewt haben, die nicht sehr schöne Dinge erlebt haben. Trotzdem halten Sie es bei all diesen realen Risiken doch für sinnvoll und auch für die Karriere gut, sich offen und ehrlich und eigentlich auch früh zu outen. Warum?
Es ist so, wenn man das nicht macht, dann geht es weniger darum, dass man da möglicherweise angreifbar wird, weil da irgendjemand vielleicht doch irgendwas über sie weiß, was man offiziell nicht weiß. Sondern es geht für mich mehr darum, dass man dauernd was verbirgt, dass man dauernd was versteckt. Und das bindet natürlich einfach Energie. Wenn ich dauernd überlege, wem habe ich eigentlich wann, was, wo, in welcher Form erzählt oder auch nicht, dann ist das wahnsinnig anstrengend. Und ich sage ganz bewusst und ganz klar, wer als halber Mensch zur Arbeit geht, erbringt auch keine ganze Leistung. wenn ich mich dauernd frage, komme ich jetzt vielleicht irgendwie hier zu schwul rüber, will ich das eigentlich nicht? Ich habe wie die ganze Zeit so einen inneren Zensor an Bord, dann ist das wahnsinnig anstrengend. Dann kann ich nicht ganz in meine Leistung kommen und mich nicht ganz zeigen mit meinem ganzen Ich, wie ich wirklich bin.
Das heißt ja, eine offene Unternehmenskultur wäre nicht nur für die queeren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gut, sondern auch für die Firmen, weil die Leute mehr Leistung bringen.
Ja, auch da gibt es ja imposante Zahlen aus Studien dazu, die eben ganz klar sagen, es werden bessere Entscheidungen getroffen in divers aufgestellten Teams. Es werden kreative Potenziale ausgeschöpft. Also ganz betriebswirtschaftlich gesprochen, die Leistung, die Performance ist einfach eine bessere, wenn es eben einfach eine inklusive, diverse Unternehmenskultur gibt.
Das sind Zahlen, die Sie da zitieren. Es gibt Untersuchungen dazu. Das heißt, das rechnet sich. Und es gibt deswegen auch Unternehmen, die das längst begriffen haben. Auf die kommen wir auch noch. Aber bleiben wir noch bei dem Fall, dass es dann eben vielleicht doch zu Problemen führt, dass es doch Diskriminierung geht, vielleicht handfeste Benachteiligung. Was raten Sie da schwulen Mitarbeitern? Wie können die sich da verhalten?
Es gibt einen ganz großen Unterschied, ob ich zum Opfer gemacht werde und sowas erlebe und ob ich dann ein Opfer bleibe. Das betone ich immer wieder ganz deutlich. Nicht ein Opfer zu bleiben, habe ich selbst in der Hand. Und es geht darum, dann aufzustehen, sich zu äußern, sich abzugrenzen, eine Grenze aufzuzeigen und zu sagen, meine Liebe, mein Lieber, stopp, du hast ja eine Grenze überschritten und das werde ich künftig nicht erneut tolerieren. Sollte sich das dann wiederholen, dann finde ich es ganz wichtig, auch Vorgesetzte einzubeziehen, einfach das anzusprechen, das zum Thema zu machen. Im Zweifel, es kommt allerdings seltener vor, als man dann denkt, wenn man sich vorher mal klar abgegrenzt hat, eben auch mal, ich sag mal, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes anzurufen und sich mal zu erkundigen, welche Möglichkeiten formaljuristischer Art es gibt, weil wir haben auch entsprechende Gesetze.
Sie sagen, die Führungskräfte mit ins Boot nehmen. Was für Forderungen stellen Sie an Führungskräfte? Also Sie schreiben ja an einer Stelle ganz klar auch, Sie wollen keine Sonderbehandlung, sondern schlicht Gleichbehandlung. Also was bedeutet das? Wie müssen sich Führungskräfte verhalten?
Ich finde es wichtig, dass Führungskräfte klar machen, dass in ihrem Team, was sie da haben, wirklich alle willkommen sind. Und ich finde es wichtig, nicht nur zu sagen, es sind alle willkommen, sondern wer ist denn alle? Wer soll das denn sein? Also einfach diese Personengruppen auch beim Namen zu nennen. Menschen mit Behinderung oder Menschen, die der LGBTIQ-Community zugehörig sind. Das auszusprechen, das anzusprechen und wirklich als Führungskraft auch zu sehen, wenn da irgendeine Form von Mobbing oder Diskriminierung passieren, die Stimme zu erheben und zu sagen, stopp, das toleriere ich nicht bei mir im Team, das gibt es hier nicht.
Sie haben auch einige schwule Top-Manager und queere CEOs interviewt. Die große Gemeinsamkeit bei denen ist ja, die treten anonym in Erscheinung in ihrem Buch. Warum outen die sich denn nicht? Ein Vorstandschef kann doch keiner wegmobben, oder doch?
Ja, das habe ich auch gedacht. Und das ist de facto wird es auch einfach so sein. Das sind ja millionenschwere Top-Manager, mehrere Wohnsitze, schicke Autos. Also einfach die finanzielle Absicherung ist da durch. Und dennoch regiert die Angst im Kopf, nicht ernst genommen zu werden, nicht mehr dazu zu gehören. Das ist das Problem. Das Problem ist einfach eine Angst. Die ist einfach da, ganz real in den Köpfen der Menschen.
Das ist ja auch eine doppelte Verantwortung, die queere Führungskräfte haben, oder? Weil sie mit ihrem Outing Mut machen könnten und Vorbild sein könnten und weil sie aber gleichzeitig, wenn sie sich nicht outen, eigentlich die bestehenden Verhältnisse zementieren.
Da gibt es ja auch, ich sag mal, bekannte Beispiele auch in der deutschen Wirtschaft dazu. Ein Thomas Sattelberger, der als Vorstand auch sehr erfolgreich war und sich eben auch zu Zeiten seiner Karriere nicht geoutet hat. Und das ist genau das gleiche Thema, wo ich mich auch frage, was hättest du bewirken können, hättest du dich getraut, hättest du dich geoutet, für so viele andere Menschen einfach eine bahnbrechende Veränderung zu bewirken, auch in dem Unternehmen und generell in Bezug auf die deutsche Wirtschaft, wenn das sozusagen präsent und sichtbar gewesen wäre zu der Zeit.
Viele Firmen, gerade in den letzten Wochen, im Pride-Monat haben wir das wieder gesehen, schreiben sich groß Vielfalt auf die Fahnen. Da leuchten dann die Firmenlogos in Regenbogenfarben. Da warnen sie vor Pinkwashing, also reiner PR. Sie stellen aber auch Leuchttürme vor, also Firmen, in denen es besser läuft. Und da sind ein paar der ganz großen deutschen Unternehmen dabei, SAP, Siemens, die Otto-Gruppe. Was machen die besser als andere?
Es gibt einfach in diesen Unternehmen ein ganz klares Commitment auch des Top-Managements. Ohne das geht es übrigens definitiv nicht. Also ich kenne auch andere Unternehmen, wo sich dann Diversity-Beauftragte abrackern, aber ohne dass wirklich mal die Top-Führungskräfte da auch ein entsprechendes Statement zugegeben hätten und das auch übrigens dauerhafterweise tun. In diesen Unternehmen werden wirklich Ressourcen bereitgestellt, also einfach Zeit und Geld, Räume, in denen Aktivitäten wie zum Beispiel Vielfaltsnetzwerke stattfinden können, wo es einfach einen geschützten Raum zu Austausch gibt, zur gemeinsamen Entwicklung während der Arbeitszeit. Also das ist übrigens auch keine Freizeitbeschäftigung, sondern sollte eben auch im Rahmen der täglichen Arbeitszeit passieren dürfen. Es reicht also nicht aus, einfach nur zu sagen, ja, mach dazu mal was Schönes oder irgendwie eine Regenbogenfahnenflagge zu hissen, sondern eben einfach ganz konkret im Sinne von einem Projekt zu sagen, das ist wichtig, Diversity and Inclusion und übrigens auch mit Inklusion zu beginnen. Ganz viele Menschen in Unternehmen vermissen das, dass es wirkliche Bemühungen gibt für Inklusion, die übrigens nicht unbedingt bei queeren Themen anfängt, sondern schon bei ganz vielen anderen Themen. Also wie gehen wir mit Menschen mit Behinderung um? Das Thema Frauen in Unternehmen, Frauen und Karriere, das ist so ein vielschichtiges Gebäude. Und das ist ganz, ganz wesentlich und wichtig, dass es eben in der Ganzheit betrachtet wird und eben nicht wir rekrutieren jetzt einfach mal diversere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern wir fangen mal intern an, indem wir über Inklusion sprechen.
Herr Herzberg, eine letzte Frage habe ich noch. Das ganze Buch, hatte ich den Eindruck, richtet sich ja eigentlich an Menschen, die sich outen wollen oder sich bislang nicht so richtig trauen. Die letzten Seiten Ihres Buches, die widmen Sie dann aber den Straight Allies, also den verbündeten Heteros, wenn ich das mal so flapsig übersetze. Ohne die geht's also doch nicht, ja?
Nein, wir sind aufeinander angewiesen, wie an ganz vielen Stellen im Leben. Und deswegen setze ich mich ja auch genauso als schwuler Mann dafür ein. Wenn ich irgendwelche doofen Sprüche höre, das ist mir jetzt vor einigen Wochen wieder passiert, da hat sich irgendjemand im Rahmen eines Calls geäußert und sagte dann, Weltfrauentag, das braucht ja auch kein Mensch. Das war ein heterosexueller Mann. Und da habe ich dann auch eine Grenze gesetzt und gesagt, du, das finde ich jetzt gerade erstaunlich, weil das ist immer noch ein ganz wichtiges Thema. Also ich engagiere mich zum Beispiel auch für Frauen. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig füreinander engagieren und unterstützen.
Das sagt Matthias Herzberg. Er hat das Buch geschrieben, Andersrum in die Chefetage, Queer Karriere machen in der Männerwirtschaft. Das Buch kostet 16,99 Euro und ist bei Lübbe erschienen. Danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke auch.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.